75% der Vorstandsvorsitzenden der Fortune 1000 Unternehmen aus den USA sehen die Entwicklung ihrer Unternehmen durch den Arbeitskräftemangel nachhaltig behindert. Was für ein Thema und damit auch ein Thema für uns bei Wirtschaft hoch 2 in der aktuellen Episode.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder mal virtuell zusammensitzen heute.
Das finde ich auch.
Genau, für unsere 74. Folge zum Thema Labor Shortage. Ja, eine krasse Entwicklung, die wir ja nun schon länger eigentlich sehen in der Demografie. Die Gesellschaften überaltern so nach und nach. Die Arbeitskräfte stehen dem einzelnen Sektoren nicht mehr zur Verfügung. Jetzt haben wir noch die Corona-Pandemie, wo einzelne Sektoren wie der Gastrobereich natürlich nochmal besonders ausbluten. Ja, und wo sich jetzt viele ehemalige Mitarbeiter, die sich eine Zeit lang vielleicht noch mit Kurzarbeit über Wasser gehalten, jetzt also andere Jobs suchen in oftmals leider eben auch Niedriglohnbereichen, gerade in der Logistik, im E-Commerce. Aber das Thema ist eben nicht nur in diesen Bereichen akut, sondern auch in anderen hochqualifizierten Bereichen, wo im Grunde immer wieder auffällt, dass es nur noch wenige Fachkräfte dort entsprechend gibt, die bestimmte Tätigkeiten durchführen können, wo auch hohe Gehälter gezahlt werden, wo die Wechselbereitschaft dann aber eben entsprechend auch hoch ist und wo die Not der Arbeitgeber groß ist, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Und hinzu kommt jetzt in den USA gerade noch The Great Resignation oder The Big Quit, wie man das dort so schön nennt, wo also wirklich sehr viele Mitarbeiter die Unternehmen aktuell verlassen, im Schnitt aktuell 2,4% der arbeitenden Bevölkerung, die in den USA kündigen. Das heißt also von 100 Mitarbeitern, die man hat, jeder zweite, dritte kündigt da an der Stelle auf jeden Fall pro Monat, wohlgemerkt, ja, weil einfach ja das nach der Corona-Situation, glaube ich, so ein Stück weit jetzt ein gewisser Auslöser ist eben, aber auch weil dieser allgemeine Mangel an Fachkräften da ist und besser bezahlte Positionen zu finden sind, andere Positionen zu finden sind, die vielleicht den persönlichen Präferenzen auch näher kommen, also mit so einer anziehenden Wirtschaftsentwicklung wieder dann auch nochmal einfach der Wechsel in der Arbeitnehmerschaft größer wird, die Wechselbereitschaft des Einzelnen eben auch größer wird. Gerade Branchen wie so Healthcare, Leisure and Hospitality und Retail sind die Branchen, die in den USA aktuell sehr stark davon betroffen sind. Es betrifft dann dabei nicht nur die schlecht bezahlten Jobs. Ja, das ist uns auch klar, wenn man irgendwo statt 9 vielleicht $10 verdienen kann, dann ist man die Stunde verdienen kann, dann ist man eben relativ schnell weg. Es betrifft eben auf der anderen Seite auch die hochqualifizierten, hochbezahlten Jobs, weil da gibt es einfach wenige Fachkräfte und da werden eben dann über die Gehälter entsprechend oder höhere Gehälter die Mitarbeiter auch abgeworben. Gibt auch so gewisse Gegenstimmen noch, The Great Reshuffle. Da ist so ein bisschen so der Punkt, dass man in der Corona-Zeit vielleicht nicht so viele Optionen hatte, auch in den USA nicht so viele Optionen hatte für andere Jobs, so wie wir das hier in gewissen Bereichen in Deutschland eben auch gesehen haben. Im Grunde wird das jetzt ein Stück weit auch nachgeholt. Ne? Also dass das also jetzt nicht nur gesamtwirtschaftliche Tendenzen und den Arbeitskräftemarkt in sich, der schrumpft quasi, einbezieht, sondern einfach auch so ein Nachholeffekt ist, der durch dann als The Great Reshuffle hier entsprechend bezeichnet wird.
Aber genauso diese Diskussionen haben uns auch so ein bisschen auf dieses Thema gebracht, dass wir die Diskussionen in Unternehmenskreisen, dass es immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, ja schon auch vorher viel gehört haben. Und jetzt dann The Great Resignation, du hast es gerade angesprochen, in den USA nochmal so diese enorme Wechselbereitschaft auch gezeigt hat und es sich immer schwieriger gestaltet, auch Mitarbeiter zu finden, hat uns ja auch motiviert, dass man so ein bisschen auch auf unsere hiesige Situation zu übertragen, mal zu schauen, ob das auch in Deutschland ein Thema ist. Und wenn man sich so ein bisschen die Arbeitsmarktzahlen anschaut und da so ein bisschen versucht zu analysieren, wie sieht so der Arbeitsmarkt, die Arbeitskräfteverfügbarkeit, die offenen Stellen entwickeln, dann kann man merken, dass an ganz, ganz vielen einzelnen Stellen wirklich da Veränderungen zu erkennen sind, die alle genau dieses Thema auch unterstreichen, dass es immer schwieriger wird, wohl Mitarbeiter zu finden, dass das Arbeitskräfteangebot auch langfristig wohl nicht mehr steigen wird und wir vielleicht mit weniger Mitarbeitern auskommen müssen, mit anderen Strukturen arbeiten müssen und deswegen auch diese Veränderung ja gerade jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch maßgeblich betreiben wird. Aber lass mal auf die Zahlen schauen und es sind momentan 44,8 Millionen in Deutschland erwerbstätig gemeldet. Es ist so, dass der Höchststand 2019 mit 45,125 Millionen erreicht war, jetzt nach der Corona-Krise natürlich nicht schon wieder auf dem Niveau, wo wir ursprünglich herkommen, aber schon wieder nah dran. Aber interessant ist halt, dass die Erwerbstätigenquote in 2019 mit 76,9% ganze 5% höher gelegen hat als 10 Jahre vorher. Also das heißt, wir haben schon eine deutliche Zunahme der Erwerbstätigkeit in Deutschland erkennen können. Verschiedene Faktoren, ob das irgendwie längere Lebensarbeitszeiten sind, ob das mehr Frauen, die es geschafft haben, in den Beruf zurückzukehren sind. Aber wir müssen wirklich feststellen, dass diese starke Steigerung der Erwerbstätigenquote natürlich auch eine Reduzierung des Arbeitskräfteangebots mit sich bringt. Weil wenn mehr Leute in Jobs sind, dann sind natürlich auch weniger Leute verfügbar, die vielleicht auch für neue Jobs in Frage kommen. Es ist so, wenn wir uns die Aufteilung in der Erwerbstätigenquote angucken, haben wir rund 33,5 Millionen Menschen, die im Dienstleistungssektor arbeiten, rund 8 Millionen Menschen im produzierenden Gewerbe und rund 2,6 Millionen Menschen im Baugewerbe. Und wir haben einen immer noch sehr, sehr robusten Arbeitsmarkt. Das heißt, die Arbeitslosenquote ist aktuell mit rund 5,4%. Das sind 2,46 Millionen Menschen niedrig. Also auch niedriger als in der Corona-Zeit, aber auch niedriger als vor 10 Jahren, wenn wir immer ein bisschen diesen Vergleichswert auch ranholen. Weil da waren noch 6,8% der Menschen arbeitslos. Das heißt also viele Indikatoren. Wir haben eine höhere Erwerbstätigenquote, da natürlich auch automatisch eine niedrige Arbeitslosenquote. Wir merken auch, dass die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit sinkt von vor 10 Jahren 37,1 Wochen auf jetzt 33,1 Wochen. Also ganz viele Indikatoren zeigen, dass Beschäftigungsquoten deutlich nach oben gehen, dass viel mehr Menschen wirklich von den Unternehmen in Arbeit genommen werden und wir deswegen einfach auch eine Strukturveränderung in dem Markt haben, dass wir, wenn neue Stellen ausgeschrieben werden, einfach diese Stellen auf weniger Angebot treffen. Wenn man schaut, wie viele Stellen ausgeschrieben sind und wie viele Menschen gerade auch nach Arbeit aktiv suchen, zeigt sich das auch ganz aussagekräftig, weil wir aktuell ein gesamtwirtschaftliches Stellenangebot, das ist aus Q3 2021, von 1,39 Millionen Stellen haben. Und das trifft, wenn wir jetzt mal Arbeitslosigkeit 5,4%, 2,46 Millionen nehmen. Davon die Langzeitarbeitslosen mal runternehmen, die es traditionell schwieriger haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das sind ungefähr 1 Million. Trifft quasi das ausgeschriebene Stellenangebot heute auf exakt die Mitarbeiteranzahl, die wirklich auch nach Arbeitsplätzen sucht. Und dann muss natürlich auch die Passung gegeben sein, dass wir Qualifikation, Quantität der verfügbaren Mitarbeiter, Örtlichkeit der Mitarbeiter, dass das miteinander zusammenpasst. Und da zeigt sich schon, wenn das wirklich so auf Kante genäht wird, dass das wahrscheinlich relativ eng werden kann. Es ist so, dass diese ausgeschriebenen Stellen heute in Bereichen sind wie Verkehr, Logistik, du hast gerade angesprochen, Themen, die stark auch gewachsen sind, immer noch stark wachsen wollen. Thema Verkauf hatten wir gerade auch von dir gehört im Bereich Retail in den USA ganz genauso als relevantes Thema gesehen. Dann medizinische Gesundheitsberufe, auch das hattest du gerade eben angesprochen als Thema, was in den USA sich zeigt. Und dann halt klassische deutsche Bereiche, Metallerzeugung, Metallbau, Mechatronik und Energie- und Elektroberufe. Und so zeigt sich in vielen, vielen Bereichen eine Veränderung, die wirklich darauf schließen lässt, dass diese Arbeitskräfteknappheit wirklich kein temporäres Phänomen sein wird, sondern wahrscheinlich ein Thema sein wird, was uns länger beschäftigen wird. Und jeder kennt ja auch die Zahlen zum Beispiel von weniger Ausbildungsverträgen, die abgeschlossen werden. Mittlerweile werden in 2020 rund 467.000 Auszubildende aufgenommen. Wir kommen aber bei 2012 von 551.000. Also das heißt, alle Indikatoren, die wir finden, sehen oder zeigen das exakt gleiche Bild. Wir haben hohe Erwerbstätigenquoten. Wir haben trotzdem weiter steigendes Stellenangebot, was auf immer weniger Menschen trifft, die aktiv Arbeit suchen. Und vielleicht gepaart damit, dass wir auch gerade irgendwie eine Wechselbewegung haben. Du hast angesprochen, wir haben auch ein paar andere Faktoren, die wir diskutieren müssen. wird es wahrscheinlich schwierig, dass wir dieses Thema Knappheit von Arbeitskräften in Zukunft wieder aus dem Markt rausbekommen.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja, super spannende Zahlen, finde ich, Thorsten. Vielen Dank. Und für unseren Theoriecheck ist das jetzt natürlich genau das Thema. Wie kann ich als Unternehmen darauf reagieren? Was sind eigentlich so die Faktoren für die Personalplanung? Die hattest du eben schon mal angesprochen, ne? Ich brauche qualifizierte Mitarbeiter, ich brauche genügend Mitarbeiter und diese Mitarbeiter müssen dann auch zeitlich gesehen und örtlich gesehen dort verfügbar sein, wo die Arbeit eben auch anfällt und gemacht werden muss. Also insofern, das sind die drei Faktoren der Personalplanung und da muss ich natürlich sehen, dass ich darauf basierend meinen Personalbedarf richtig bestimme und dann eben entsprechend auch decke. Und das wollen wir mal im Theoriecheck nochmal kurz ein bisschen beleuchten. Wo kommt der Personalbedarf jetzt eigentlich her? Naja, er wird letztlich ja ausgelöst dadurch, dass ich in gewissen Bereichen vielleicht einen Mehrbedarf habe an Personal. Das heißt, ich brauche Spezialisten in bestimmten Bereichen, ja, oder ich brauche Flexibilisierung in den Arbeitszeiten, weil die Kunden vielleicht mehr Service erwarten, ich also länger bestimmte Bereiche bedienen muss. Na, man sieht das, glaube ich, jetzt ganz gut bei den Auslieferungen der Paketdienste, die ja mittlerweile nicht mehr nur von 9 to 5, sondern ne, frühmorgens, spätabends und wann auch immer kommen. Also da sind so typische Dinge, wo ich einfach mehr Bedarf eben auch habe. Dann Neubedarf. Unternehmen weiten ihre Leistungen aus. Ja, es kommt zu Kapazitätsausweitungen in bestimmten Bereichen. Die Nachfrage steigt nach verschiedenen Produkten. Damit brauche ich natürlich auch mehr Mitarbeiter, die ich vielleicht in der Produktion, in der Logistik oder wo auch immer einsetzen muss. Oder auch im Dienstleistungsbereich natürlich. Oder ich habe Zusatzbedarf. Ja, ganz einfach, weil man vielleicht noch eine Spitze hat, wo es sich noch nicht lohnt, direkt vielleicht wieder neuen Mitarbeiter voll einzustellen, wo ich erstmal eine Springerkraft benötige, die zwischen verschiedenen Bereichen flexibel hin und her springen kann. Oder wo ich auch sowas habe wie Urlaubsvertretungen oder ähnliche Dinge, weil ich einfach da erkenne, dass insgesamt der Bedarf gestiegen ist, aber eben vielleicht noch nicht so, dass ich da jetzt gleich mehrere neue Mitarbeiter einstellen muss. Ersatzbedarf ist ja auch ein großes Thema. Kündigungen von Mitarbeitern, gerade aktuell in dieser Phase der hohen Fluktuation, die wir sehen in Teilbereichen des Arbeitsmarktes, muss ich ja immer wieder gucken, dass ich Mitarbeiterstellen einfach ersetzte. Elternzeiten sind andere Themen, wo ja gesetzlich sinnvoll auch geregelt ein Schutz besteht für Eltern, für Mütter und so weiter und so fort. Und wo ich natürlich dann als Unternehmen dann entsprechend auch den Ersatzbedarf habe an Arbeitskräften und den entsprechend decken muss. Und schließlich gibt es in vielen Unternehmen oftmals auch noch unbesetzte Stellen, einfach so einen Nachholbedarf, der dann auch noch da ist, na, der ja, vielleicht schon länger besteht, weil man einfach für bestimmte Jobs, Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen, keine qualifizierten Mitarbeiter finden. Also eine ganze Menge Dinge, die letztlich diesen Personalbedarf auslösen können. Und unter Personalgewinnung, ne, um das Thema dann jetzt quasi zu lösen, da wollen wir dann jetzt gleich im Nachgang ein bisschen drauf schauen. Darunter sind letztlich alle Aktivitäten zu verstehen, eben die der Versorgung von Unternehmen mit Führungskräften, mit Mitarbeitern in quantitativer und qualitativer Hinsicht dienen, die also letztlich am Ende diese Faktoren der Personalplanung aufgreifen und auch abdecken.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Aber dann lass uns doch mal drauf schauen, wo jetzt diese ja, Veränderungen vielleicht auch begründet liegen, warum wir wirklich jetzt dann diesen Arbeitskräftemangel haben. Und ich glaube, ein Thema wird vermutlich allen Zuhörern sofort klar sein. Wir haben einfach zentrale demografische Veränderungen. Da wird schon seit Ewigkeiten drüber gesprochen, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge haben, die jetzt allmählich auf den Renteneintritt sich zubewegen. Und deswegen ist eigentlich diese Entwicklung, die wir jetzt diskutieren, aus der Wissenschaft heraus schon lange prognostiziert worden. Und der Rückgang wird einfach durch die Veränderung der Gesellschaft kommen, können wir uns gar nicht gegen wehren. Was aber jetzt erschwerend hinzukommt, ist, dass wir durchaus auch das Thema Zuwanderung als wichtigen Bereich der Arbeitskräftesicherung in der deutschen Wirtschaft haben. Die Zuwanderung aber durchaus in den letzten Jahren nachgelassen hat. Es gab immer so Sondereffekte, dass bestimmte globale Krisen stärkere Zuwanderung ausgelöst haben. Man kann aber feststellen, dass das auch gerade durch die Corona-Pandemie die Zuwanderung ja deutlich nachgelassen hat. Das heißt nicht nur, dass jetzt viele Mitarbeitende aufgrund des Renteneintritts aus dem Arbeitsmarkt aussteigen. Es kommen auch weniger Mitarbeitende aus anderen Ländern nach Deutschland. Vielleicht auch, weil Deutschland gar nicht mehr so das attraktivste Zuwanderungsland ist. Wir haben schon das Thema, dass wir auch eine Sprachbarriere haben. Und so werden wir einfach damit kämpfen müssen, dass wir ja weniger Zuwanderung gepaart mit stärker älter werdenden Bevölkerungsschichten gepaart haben. Und das dann noch ergänzend auch dazu, jetzt, ich habe ja schon angesprochen, wir haben ja auch die Erhöhung der Lebensarbeitszeit. Aber auch natürlich sucht man in vielen Unternehmen auch eher jüngere Mitarbeiter. Das heißt, so dieser Jugendhype, der oftmals bei Einstellungen auch ja quasi vorherrscht, geht Hand in Hand mit einer, man möchte es fast nicht ausdrücken, aber Altersdiskriminierung. Wobei ja eigentlich erfahrene Mitarbeitende viele Aspekte mitbringen, die dem Unternehmen auch nützen können. Aber wenn noch mehr Unternehmen quasi um die jüngeren Mitarbeiter sich bewerben, dann ist klar, dass der Wettbewerb größer wird und dass vermutlich die Verfügbarkeit von jungen Mitarbeitenden, wo wir ja auch geburtenschwache Jahrgänge jetzt gerade haben, die in den Arbeitsmarkt einsteigen, das wird das Problem vermutlich verschärfen.
Ja, ein zweiter großer Punkt sind strukturelle Aspekte im Arbeitsmarkt. Zum einen mal, was die Bezahlung angeht von prekären Jobs, die oftmals ja unzureichend bezahlt werden, aus Sicht der Politik auch unzureichend bezahlt werden. Wir haben diese ganze Diskussion rund um den Mindestlohn und der ja nun auch wieder nochmal erhöht werden soll. Und gepaart eben damit, dass es eben eine starke Nachfrage, gerade durch diese E-Commerce-Modelle, die wir jetzt haben, gibt, nach un- und niedrig qualifizierten Mitarbeitenden gibt. Ja, also die in die Logistik gehen, ja, in die großen Logistikzentren oder Pakete ausliefern oder was auch immer da tun. Ja, und insofern ist da eine hohe Nachfrage da. Das ist vielleicht sogar weniger attraktiv, erstmal in eine Ausbildung reinzugehen oder Ähnliches zu tun. Man hat weniger Arbeitskräfteangebot damit in anderen Bereichen. Ja, und das führt dann dazu, dass dort eben einfach Mangel herrscht und die Stellen nicht besetzt werden können. Ja, es ist auch so ein Stück weit, manchmal vielleicht hat es mit den einzelnen Unternehmen auch zu tun. Ne? Zum Beispiel hier so wie diese Unternehmen wie Gorillas, die wir ja hier auch schon mal im Podcast betrachtet haben, die dann eben mit einem krassen Job, so einem krassen Lifestyle vielleicht auch, der damit verbunden ist, irgendwie auch Leute reinlocken in Arbeitsverhältnisse, die dann an anderer Stelle eben nicht mehr so richtig für qualifiziertere Jobs vielleicht auch zur Verfügung stehen. Bei den qualifizierteren Jobs sieht man insbesondere im MINT-Bereich große Themen, strukturelle Themen. Es gibt immer weniger Interessenten an der Stelle, die in die MINT-Bereiche hinein wollen. Das erleben wir auch als Hochschule. Und auf der anderen Seite ist eben hoher Bedarf einfach da. MINT-Bereich ist auch für Frauen bisher wenig attraktiv. Also insofern sind da einfach strukturelle Aspekte am Arbeitsmarkt, die dann eben auch zu fehlenden Arbeitskräften führen letztlich.
Ergänzend kann man auch, glaube ich, da noch hinzufügen, dass gerade auch so in bestimmten Regionen natürlich, wo die Unternehmen ansässig sind, sich viele Unternehmen um weniger Arbeitskräfte bewerben. Das heißt, nehmen wir die Metropolregionen, da natürlich eine große Nachfrage nach bestimmten Qualifikationsbereichen, die natürlich aus dem Arbeitsmarkt so nicht befriedigt werden können. Wohingegen wir vielleicht Regionen haben, wo eigentlich attraktive Arbeitgeber sitzen und auch interessante Jobs anbieten können. Hingegen aber die Mitarbeitenden die Regionen zum Leben nicht attraktiv finden. Und da ist ja vorhin auch dieses Thema zeitliche und örtliche Verfügbarkeit angesprochen. Ich glaube, dass die örtliche Verfügbarkeit auch ein Thema sein wird, gerade in den stark mittelständisch geprägten Regionen in Deutschland, wo viele dieser Hidden Champions auch ansässig sind, dass die halt vielleicht jetzt nicht die Regionen sind, wo man als junger Mensch sofort auf die Idee kommt, hinzuziehen. Und da dann diesen Ausgleich zu schaffen, wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass genügend Menschen Lust haben, bei mir in diesem spannenden Unternehmen, aber leider in der Provinz sitzend, dass die bei mir anfangen, das zu lösen, wird ein Thema sein, dass wir diesen Fachkräftebedarf, entweder balgen sich viele um die Fachkräfte in Metropolregionen oder ich habe spannende Jobangebote und leider kein Angebot an Mitarbeitenden. Das driftet auch auseinander. Deswegen ist diese örtliche Verfügbarkeit, glaube ich, auch ein großes Thema.
Ein anderes großes Thema ist das Auseinanderdriften der Anforderungen, die der Arbeitsmarkt letztlich stellt und das Angebot, was die Arbeitnehmer im Grunde mitbringen, weil wir letztlich eben auch eine Veränderung haben durch das ganze Thema Digitalisierung. Ne? Da sind ja viele Anforderungen, die man vielleicht früher mal an bestimmte Jobs gestellt hat, die sind heute, haben sich deutlich verändert, die Qualifikationen verändern sich, Spezialkenntnisse in bestimmten Bereichen werden immer wichtiger, die einfach in den klassischen Ausbildungsberufen bisher auch so nicht vorkommen oder nicht vermittelt werden und wo es in manchen Bereichen vielleicht auch gar keinen Ausbildungsberuf so richtig dafür gibt. Und insofern ist das ein Thema einfach, dass daraus natürlich auch ein Mangel an Arbeitskräften entsteht. Auch das, was ja immer wieder thematisiert wird, das sinkende Ausbildungsniveau ist ein Thema. Ja, dass ja, generell das Bildungsniveau ja, leidet vielleicht und jetzt insbesondere durch Corona gelitten hat. Und dass da auch viele Bewerber mit höherwertigen Schulabschlüssen als früher in bestimmte Jobbereiche hineingehen, dass da auch entsprechend schon die Erwartungen von den Arbeitgebern gestellt werden, dass jemand, der eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich macht, auf jeden Fall ein Abitur haben muss heutzutage, wo das früher vielleicht mit einem Realschulabschluss oder ähnlichen Dingen auch möglich war. Also insofern haben wir auch hier so ein Auseinanderdriften letztlich von Anforderungen und Angebot.
Jetzt haben wir immer sehr stark auf die Arbeitgeberseite geblickt. Ich würde gerne nochmal den Blick ein bisschen auch auf die ja, Veränderungen werfen, die jetzt wirklich auch von den Mitarbeitenden ausgehen. Und ein ganz zentraler Treiber auch des vielleicht nachlassenden Arbeitskräfteangebots oder auch vielleicht der neuen Lebensgestaltung ist, dass die Mitarbeitenden natürlich auch stärker auf die eigene Gesundheit achten und auch überlegen, welche Jobs sie annehmen. Und gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen, die Mitarbeiter treffen, ob das bei Jobs sind, die körperlich sehr anstrengend sind oder die durchaus auch vielleicht dazu neigen, jemanden so stressmäßig zu belasten, dass man Gefahr droht, in einen Burnout zu rutschen. Das sind natürlich auch Themen, die Mitarbeitende umtreibt und die deswegen auch bewusst sich vielleicht für einen Downshifting entscheiden, bewusst vielleicht bestimmte Jobs nicht mehr annehmen oder nicht mehr in Frage für sie kommen. Und das wird gerade, das ist auch ein bisschen die Erklärung, die man auch durchaus hört für den Big Quit in den USA. Man spricht momentan auch durchaus von einer sogenannten postpandemischen Erschöpfung. Wenn viele auch erlebt haben, dass das Arbeitsniveau in der Pandemie, obwohl wir alle im Homeoffice waren und erstmal das Gefühl hatten von, man kann auch jetzt Privates und Beruf besser kombinieren, das Niveau der Arbeitsbelastung ist ja durchaus mindestens gleich hoch geblieben in vielen Bereichen, wenn nicht sogar gestiegen, durch die mittlerweile ja nahtlos aneinander ansetzenden Videokonferenzen. Und dass jetzt einfach ja so eine Phase eintritt, wo man merkt, dass Arbeit nicht alles ist und ich deswegen auch durchaus schaue, wie ich vielleicht mein Leben auch anders gestalten kann. Und deswegen ist diese Erschöpfungsphase auch ein Grund dafür, dass wir gerade diesen großen Wechsel auch in den Jobs nachher finden. Aber ich glaube, dass dieses Thema noch deutlich weitergehen wird, dass einfach die Veränderung der gesellschaftlichen ja, Werte deutlich weitergehen, als jetzt nur das auf Corona zu beziehen.
Ich glaube, da sieht man ja auch einige gesellschaftliche Strömungen aktuell, so wie zum Beispiel diesen Streben nach einem Sinn in der Arbeit, der ja auch bei vielen jüngeren Menschen zu beobachten ist, ja, den man sich früher vielleicht gar nicht so sehr bei der Arbeitsplatzwahl oder der Ausbildungswahl gestellt hat, diese Frage, die heute doch sehr viel stärker eine Rolle spielt. Und dann eben auch gerade das Thema Work-Life-Balance, dass man eine bessere, individuellere Work-Life-Balance anstrebt, mehr selbstbestimmt arbeiten möchte, ein Stück weit diese Entwicklung hin zu einem Slowdown, ja, Live with Less, all diese Themen, die da diskutiert werden, oder auch eine Entwicklung, die aus China kommt, Lying Flat, also eine Reaktion darauf, dass man 996 arbeitet, also von 9 bis 9 an 6 Tagen in der Woche. Das ist ja gerade so in dem asiatischen Bereich durchaus ein großes Thema. Und man sieht dann aber eben, wie sich die Familie, die Freunde da verausgaben in solchen Jobs und entscheidet aus eigener Sicht eben, dass man da das nicht möchte und dass man also im Hintergrund bleibt, vielleicht keine großen Herausforderungen annimmt, also ein bisschen unsichtbar an der Stelle bleibt dann mit Lying Flat. Oder auch YOLO, You Only Live Once, ne, ist auch noch eine Bewegung, die man hier nochmal anmerken kann. Das heißt, man guckt, dass man eben aus früheren Tätigkeiten, wenn man wirtschaftlich erfolgreich war, ganz einfach die Ressourcen insoweit ein Stück weit mitnimmt. Die Digitalisierung ermöglicht dann neue Arbeitsformen. Also das Thema der Creators Economy, was wir ja auch schon mal diskutiert haben, oder Gig Economy, die dann eben dazu führen, dass man eben nur noch vielleicht bestimmte Jobs oder Projekte oder sowas annimmt und eben nicht mehr mit seiner vollen Arbeitskraft dem Arbeitsmarkt an der Stelle dann zur Verfügung steht.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Dann lass uns mal schauen, wie wir jetzt vielleicht wirklich damit umgehen können, wie Unternehmen auch eine Chance haben, auf diese Veränderung zu reagieren. Weil die Veränderung ist da, die Veränderung wird noch größer werden. Und Unternehmen, die das jetzt aktiv versuchen zu adressieren, werden auch Chancen haben, damit umgehen zu lernen. Aber ich glaube, es wird einige auch schmerzhafte Veränderungen mit sich bringen. Und wenn wir mal anfangen zu schauen, was für Alternativen wir für Unternehmen wirklich auch haben, dann wahrscheinlich muss man sich damit anfreunden, dass ich mit weniger Mitarbeitern auskommen muss. Und dieses Work with less people wird einfach nur funktionieren, wenn ich insbesondere meine Abläufe schaffe, so zu strukturieren, dass sie wirklich mit weniger Leuten gemacht werden können. Und wenn ich da wirklich auf Basis der Prozessoptimierung, vielleicht sogar auch Prozessautomatisierung in der Lage bin, mit weniger Mitarbeitenden zumindest die gleiche Arbeitsleistung zu erzielen, dann könnte das durchaus ein Thema sein, wo ich eine Reaktion auch als Unternehmen selber zeige, auf diesen Fachkräftemangel, auf den Arbeitskräftemangel zu reagieren. Da gibt es durchaus eine ganz spannende Entwicklung, dass dieses Automatisieren von Prozessen mittlerweile auch als technisches Thema angesehen wird. Und zwar spricht man über Robot Process Automation, RPA, wo man versucht, quasi mit Algorithmen oder mit der festen Zuordnung von bestimmten Abläufen bestimmte unternehmensinterne Prozesse zu ersetzen. Das heißt, ich schaffe es vielleicht mit weniger Mitarbeitenden die gleiche Prozessleistung wie vorher umzusetzen. Seien das Buchhaltungsprozesse, seien das irgendwelche anderen büroorientierten Prozesse. Ich kann aber auch versuchen, mit bestimmten, robotergestützten Aktivitäten, mal in Anführungszeichen, vielleicht auch den Ablauf von Prozessen zu beschleunigen, zu vereinfachen. Das heißt, ich schaffe vielleicht nicht die vollständige Automatisierung, aber wenn ich einen Teil der Arbeitsleistung dann an Algorithmen, an PC-Systeme auslagere, dann kann ich ja auch wiederum wahrscheinlich mehr über einen Mitarbeiter erzielen lassen, als das bisher ohne diese Automatisierung funktioniert hat. Und das kann ich aber auch dann, das ist ganz spannend, auch so weit denken, dass ich vielleicht sogar auch dieses Thema, du hattest ja vorhin beim Arbeitskräftebedarf auch diesen Neubedarf angesprochen, dass ich vielleicht neue Prozesse bewusst schon als automatisierte Prozesse plane. Und das könnte was sein, wie ich dann vielleicht bestimmte Unternehmensstrukturen so aufsetze, dass sie mit weniger Mitarbeitenden per se oder von vornherein auskommen und ich so in der Lage bin, wirklich ja mit weniger Mitarbeitern auszukommen und vielleicht aber auch mit weniger Mitarbeitern zumindest die gleiche Leistung, wenn nicht sogar noch mehr Leistung auch zu erzielen. Das kann man natürlich auch kombinieren mit einer generellen Reduzierung des Arbeitsaufwandes, weil wenn ich schon an die Prozesse rangehe, dann lässt sich natürlich im Unternehmen auch fragen, brauche ich überhaupt alle Schritte, alle Prozesse, die ich bisher gehabt habe? Kann ich vielleicht mit vereinfachten Prozessen arbeiten? Muss ich jetzt jede Datenmöglichkeit auswerten oder reicht es aus, mit bestimmten Kennwerten auch zu arbeiten? Und das wird dann vielleicht sogar zu einem Verzicht von bestimmten Prozessen auch führen. Das heißt, ich kann auch einzelne Themen wirklich bewusst versuchen zu vermeiden oder abzuschneiden, weil, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich in Zukunft weniger Mitarbeitende, die im Unternehmen die Prozesse abarbeiten.
Eine andere Lösung, um der Problematik zu begegnen, ist natürlich das Outsourcing von Tätigkeiten. Das heißt, ich habe im Unternehmen selbst vielleicht nur noch Personalressourcen vorgehalten, die koordinierend bestimmte Dinge überwachen. Ich gebe aber bestimmte Aktivitäten oder Tätigkeiten raus an Dienstleister, an Agenturen und ähnliche, sodass ich da nicht selber den Personalbedarf habe und das Personal vorhalte und natürlich dann die Job Suche und diese Thematiken auf die Agenturen oder Dienstleister eben entsprechend auch ausgelagert werden quasi an der Stelle. Das andere ist eine Flexibilisierung der bestehenden Workforce. Das heißt, ich gucke, dass ich vielleicht Jobsharing als Pflichtbestandteil einführe. Das bedingt natürlich, wenn ich so etwas machen will, wenn Mitarbeiter auf unterschiedlichen Jobprofilen dann gleichzeitig arbeiten, dass man gut das Ganze dokumentiert hat, Prozesse dokumentiert hat, saubere Übergaben machen kann, dass auch jeder sich in den Prozessen entsprechend auskennt, dass Vertretungsregelungen da sind und so weiter und so fort. Also da ist dann schon natürlich auch wieder eine ganze Menge prozessual dahinter, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Anderer Punkt wäre dann noch Healthy Disengagement. Also ich beende bewusst Aktivitäten ohne Zukunftsaussichten, ja, weil ich einfach sehe, dass das Unternehmen insgesamt nicht weiterbringt, bestimmte Teilbereiche Unternehmen nicht weiterbringen, wo ich eben vielleicht Leute eingesetzt habe und setze die dann eben an anderen Stellen im Unternehmen ein, wo es deutlich sinnstiftender ist für das Unternehmen insgesamt. Und damit einfach auch eine Umverteilung der Arbeit stattfindet hin zu den Bereichen, wo die Mitarbeiter auch wirklich gebraucht werden. Weiterer Punkt könnte natürlich sein Upskilling der bestehenden Arbeitskräfte. Das heißt, ich gucke, dass ich die Mitarbeiter weiterentwickle, Fähigkeiten weiterentwickle, Techniken weiterentwickle, in Aus- und Weiterbildung an der Stelle investiere wirklich auch und den Mitarbeitern Angebote mache, dass sie den heutigen Anforderungen an die Unternehmen eben auch gerecht werden können, an ihren Arbeitsplatz gerecht werden können und dabei natürlich auch ein Stück weit die Persönlichkeit vielleicht der Mitarbeiter fördere, weil auch da sehen wir ja, dass andere Kompetenzen heute gefragt sind in den Unternehmen, als sie das vielleicht in der Vergangenheit waren. Und wichtiger Punkt, glaube ich, auch ist die Mitarbeiterbindung, dass man natürlich eben versucht, nicht dann auch noch zu viele Mitarbeiter zu verlieren, dadurch, dass man als Arbeitgeber irgendwie unattraktiv ist. Also man muss sehen, was kann man eigentlich für Zusatzangebote schaffen. Das kann eben sein, wie etwas wie Aus- und Weiterbildung. Das können natürlich monetäre Anreize sein, das können andere Anreize sein, die man den Mitarbeitern bietet, wo man sie vielleicht auch fördert, wo man ihnen Karriereaussichten gibt und sie so eben im Unternehmen letztlich auch hält und eben dafür sorgt, dass die eigene Fluktuationsquote im Unternehmen nicht so hoch wird. Dabei ist sicherlich auch ein Punkt, Unternehmen ehemalige Mitarbeiter so ein Stück weit im Blick zu behalten, den Kontakt nicht zu verlieren. Ja, manchmal war es ja vielleicht doch gar nicht so schlecht in dem Unternehmen, wo man vorher mal gearbeitet hat. Und wenn die dann wieder zurückkommen wollen, dass man da eben auch eine Chance hat, diese Leute noch wieder an sich zu binden.
Hast du natürlich mit Mitarbeiterbindung ein Thema angesprochen, was wahrscheinlich nicht bei allen Mitarbeitenden funktionieren wird. Das heißt, wir haben jetzt zwar viele Themen diskutiert, die ja mehr mit der bestehenden Arbeitskräften, mit den bestehenden Kollegen auch ermöglicht. Aber natürlich müssen die Unternehmen auch schauen, wie sie vielleicht weiterhin auf dem auf dem Arbeitgebermarkt bestehen können, wie sie auch in Zukunft Mitarbeitende auf sich aufmerksam machen und wie Mitarbeiter auch Lust haben, sich das Unternehmen näher anzuschauen. Und ein Schlagwort, das schon seit Ewigkeiten in der Personalbranche natürlich großen Widerhall findet, ist das Thema Employer Branding. Klingt immer so ein bisschen durch dieses englische Fachbegriff so ein bisschen schräg, aber so die Arbeitgebermarke, die sie dahinter versteckt, heißt eigentlich, wie schaffe ich es, mich selbst als Arbeitgeber so attraktiv zu positionieren, dass ich für potenziell jobsuchende Mitarbeitende attraktiv bin. Und da, glaube ich, ist es durchaus ein Thema, wo viele der jungen Mitarbeitenden heute auch echt ein Augenmerk drauf legen, dass die schon sehr bewusst schauen, für welche Arbeitgeber sie sich überhaupt interessieren und welche Branchen in Frage kommen, welche Werte die Unternehmen vertreten müssen. Und was vielleicht auch ja besondere Zusatzleistungen sind, die bei den Unternehmen angeboten werden. Und so ist eigentlich sehr stark durch die jüngeren Generationen diese Arbeitgebermarke in den Vordergrund gerückt worden. Aber auch ältere Arbeitgeber mittlerweile schauen schon sehr genau, wo sie sich vorstellen können zu arbeiten. Und deswegen ist dieses gezielte Aufbauen von einem Bild des Unternehmens nach außen, ist mittlerweile jetzt nicht nur gegenüber Endkunden wichtig geworden, sondern auch gegenüber dem Arbeitsmarkt, weil ich mich einfach auch positionieren muss. Und wenn sich jetzt weniger Mitarbeitende, wenn die auf viel Angebot treffen am Arbeitsmarkt, dann kann der Mitarbeitende auswählen. Das heißt, ich muss als Unternehmen auch so attraktiv sein, dass die Mitarbeitenden Lust haben, sich mein Angebot näher anzuschauen. Das kann durchaus auch ein Thema sein, das dann zum Beispiel auch mit Bezahlung einhergeht. Wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass gerade auch im Niedriglohnsektor zum Beispiel der Unterschied zwischen 9 und 10 Dollar schon eine große Wechselbarkeit auslösen kann. Aber auch andere Branchen, die jetzt vielleicht wie der Handel traditionell nicht so gut zahlen, wenn die halt merken, dass die Arbeitgeberattraktivität auch darunter leidet, dann muss ich wahrscheinlich auch Wege finden, diesen Gap zu schließen. Und deswegen ist dieses mehr bezahlen, das klingt immer so ein bisschen platt als Argument. Wahrscheinlich ist es auch nicht das ausschlaggebende Argument, dass sich Mitarbeiter für mich entscheiden, aber es ist halt eine Voraussetzung, man sagt immer so Hygieneelement. Und wenn ich da schon vielleicht es nicht schaffe, auf das Niveau zu kommen von anderen attraktiven Arbeitgebern, dann wird mich der Mitarbeiter gar nicht in Frage ziehen. Und deswegen das Thema mehr bezahlen wird vermutlich für einige Branchen echt ein Thema sein, dass sie eine bestimmte Unterdeckung der Mitarbeitenden damit ausgleichen können, um eine Chance zu haben, da zumindest ins Gespräch zu kommen. Und ins Gespräch kommen kann auch durchaus so sein, dass ich das sehr aktiv machen muss. Auch der Begriff des Active Sourcing ist einer, der im Personalumfeld immer stärker auch genutzt wird, weil wenn ich mich um die Mitarbeitenden bewerbe, dann könnte ich ja auch die potenziellen Mitarbeitenden fragen oder fragen lassen, ob sie nicht für mich arbeiten wollen. Also man könnte jetzt auch dazu Headhunting sagen, klingt jetzt ein bisschen dieser böse Begriff für diese Branche, aber das aktive Ansprechen von potenziell neuen Mitarbeitenden, die für mich bestimmte Spezialthemen besetzen können, ist mittlerweile, du hast vorhin den MINT-Bereich angesprochen, gang und gäbe. Und Unternehmen versuchen einfach auch gegenseitig, sich Mitarbeitende abzuwerben, weil natürlich zufriedene Mitarbeiter wahrscheinlich erstmal nicht auf die Idee kommen zu suchen. Aber wenn ich vielleicht einen Vorschlag mache und bin attraktiv als Unternehmen mit einer guten Bezahlung, dann könnte das durchaus eine Alternative sein, wo man doch ins Gespräch kommt.
Das ist ja etwas, was man jetzt nicht nur im MINT-Bereich gerade sieht, sondern auch im ganzen Finance-Bereich, Steuerberatungsbereich und so weiter. Da wird viel über solches aktives Recruiting tatsächlich auch gearbeitet, hat man im Moment den Eindruck. Ja, letzter Punkt, den wir da noch haben, sind so Themen wie Interim-Lösungen, also Zwischenlösungen letztlich schaffen. Also man hat vielleicht einen temporär höheren Bedarf oder man muss zumindest erstmal eine Lücke stopfen sozusagen an der Stelle, weil man einfach die Mitarbeiter selbst nicht an Bord hat, dann kann man sich natürlich extern unterstützen lassen durch Personalagenturen, Zeitarbeitsfirmen und ähnliche Zeitverträge, eben vielleicht auch für bestimmte Spezialisten, sei es jetzt im IT-Bereich oder auch in anderen Bereichen, wo man dann eben für bestimmte Projekte ganz einfach Leute an Bord holt, die einem dann helfen über diesen Bedarf hinweg sozusagen, bis man ihn vielleicht auch intern dann selber gedeckt hat. Und eine andere Möglichkeit heute in der internationalen Zusammenarbeit ist natürlich auch das ganze Thema Remote Work. Also schauen, dass ich vielleicht international virtuelle Assistenzen in Projekten bekomme, die mir dann wirklich über den Bedarf hinweg helfen, eben auch, wo ich Arbeitskräfte aus dem Ausland, aus Indien, aus wo auch immer auf der Welt einsetze für bestimmte Projekte, sodass dann auch wirklich so ein 24/7 Projektfortschritt möglich ist. Das ist ja das, wo auch viele Großunternehmen heute mit arbeiten, ohne dass sie dann über den Globus verteilt Arbeitskräfte einsetzen. Und das kann natürlich auch zumindest auch temporär mal eine Lösung sein oder vielleicht auch eine nachhaltige Lösung für Unternehmen, wenn sie eben wirklich sehr, sehr stark von diesem Arbeitskräftemangel betroffen sind.
Wirklich ein Riesenthema, Hans-Jürgen. Ich bin immer erstaunt, dass das dann doch so selten groß thematisiert wird. Woran wird denn das liegen?
Naja, vielleicht ist ein Thema, was uns schon so lange begleitet. Das ist ja das, also ne, diese Diskussion rund um Arbeitskräftemangel, die ist ja nicht neu. Die ist ja eigentlich so ein permanenter Begleiter. Also ich habe nur das Gefühl, dass sie jetzt eben doch deutlich intensiver wird. Also jetzt auch so mit der nach Corona anziehenden Wirtschaftsleistung, auch in Deutschland nochmal, ist das ein großes Thema für die Unternehmen und vielleicht ein größeres als in der Vergangenheit. Und deswegen ist es jetzt hoffentlich auch dann nochmal mehr im Fokus als in der Vergangenheit.
Also ich glaube auch, das wird die wirtschaftliche Entwicklung wirklich maßgeblich beeinflussen. Und auch die Prognosen jetzt mal allein für die deutsche Volkswirtschaft, dass wir ja mit dem nachlassenden Arbeitskräfteangebot, ja einfach auch die Wachstumszahlen, die wir eigentlich bisher erzielt haben, auch nicht in Zukunft erzielen können, das sind schon durchaus düstere Aussichten. Deswegen ist, glaube ich, das aktive Managen dieses großen Komplexes für Unternehmen nachher auch ein Wettbewerbsvorteil. Und Unternehmen, die das gut schaffen, werden wahrscheinlich zu den Gewinnern gehören. Aber Unternehmen, die da vielleicht es nicht schaffen, sich zu positionieren, es nicht schaffen, die Prozesse so zu optimieren, dass ich bestimmte Dinge mit weniger Mitarbeitenden ausführen kann, die werden wahrscheinlich darunter massiv leiden.
Ja, wir haben ja als Volkswirtschaft jetzt, ne, in Deutschland, ich glaube, auch einen großen Vorteil. Unser Ausbildungssystem, ne, das ganze Studiensystem, was wir alles so haben, ist ja im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt nochmal viel, viel besser und ausgeprägter. Da beneiden uns ja viele Länder in der Welt drum. Und insofern müssen wir natürlich auch sehen, dass wir das aufrechterhalten, fördern. Ja, und da haben wir natürlich als Hochschulmitarbeiter auch ein großes Interesse daran, dass wir da für die Unternehmen entsprechend auch passende Lösungen bieten, um ihren Bedarf dann eben an qualifizierten Mitarbeitern auch zu decken.
Was für ein schönes Schlusswort, Hans-Jürgen.
Ja, gerne.
Dann vielen Dank, Hans-Jürgen, für die nette Diskussion.
Ich danke dir, lieber Thorsten.
Wir danken gerne auch wieder unseren Zuhörern, dass sie uns treu bleiben. Jetzt, was war es gerade bei Episode 74 mittlerweile? Wir sind im vierten Jahr, also es macht uns auch durchaus stolz, dass wir da immer noch so viele Zuhörer haben, die uns da über lange Zeit auch die Treue gehalten haben. Deswegen vielen, vielen Dank auch an Sie alle. Und ich würde sagen, dann hören wir uns zur Episode 75 wieder, oder?
So machen wir das, auf jeden Fall. Ja, bleiben Sie alle gesund. Genießen Sie die Nach-Corona-Zeit vielleicht. Vielleicht kann man es schon sagen, wer weiß. Und bleiben Sie uns treu. Auf bald.
Auf bald.
Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.